Tolkiens philosophische und christliche Botschaft. Cordelia Spähmann, eine ausgewiesene Kennerin Tolkiens und der fantastischen Literatur überhaupt, veröffentlichte 1992 im 10. Band von Inklings, dem Jahrbuch für Literatur und Ästhetik, einen Überblick über die fantastische Literatur und ihre Geschichte. Auf Tolkien kommt sie zu sprechen, nachdem sie aufgezeigt hat, wie sich zuvor eine Ästhetik des Hässlichen breit gemacht hatte, die das Böse gegenüber dem Guten als die stärkere Macht darstellte. Zitat: Erst auf diesem Hintergrund kann man die immense Wirkung verstehen, die in der Mitte unseres Jahrhunderts das Werk Tolkiens hervorgebracht hat. Die allgemeine Erregung, die Ablehnung, die Begeisterung lässt vermuten, dass der Herr der Ringe in der Welt des Lesers so etwas wie eine erneute Öffnung der Welt, einen Einbruch des Wunderbaren bedeutet haben muss. Dieser Einbruch hat allerdings den allergrößten Aufwand, den Einsatz eines ganzen Autorenlebens erfordert. Tolkien hat einmal gesagt, er könne sich an keine Zeit erinnern, in der er nicht am Herrn der Ringe gearbeitet hätte. Es ging ihm um nichts Geringeres als darum, die Welt noch einmal zu schaffen, mit einem eigenen Schöpfungsmythos, einer uralten Geschichte, einer eigenen Geographie und erdachten, nichtmenschlichen Populationen, die je ihre eigene Sprache sprechen, mit einem eigenen Vokabular und einer eigenen grammatischen Logik. Dieser Aufwand war offenbar notwendig, um die moderne Welt von etwas zu überzeugen, das es eigentlich gar nicht mehr geben konnte, den möglichen Sieg über die böse Macht. Zitat Ende. John Ronald Reuel Tolkien wollte den Leser weder moralisch belehren noch ideologisch beeinflussen. Ich hatte, so schreibt er am 7. Juni 1955 in einem Brief an Winston Hugh Orden, nirgendwo sehr viel Besonderes an bewussten intellektuellen Absichten im Sinn. Zitat Ende. Er wollte eine spannende Geschichte schreiben. Aber es ist klar, dass sich in einem solchen Lebenswerk die Seele seines Autors widerspiegelt. Es enthält eine Botschaft unabhängig von der expliziten Aussageabsicht des Autors, so wie die Schrift für den Graphologen eine Botschaft enthält, unabhängig vom Inhalt des Geschriebenen. Das hat auch Tolkien gewusst, und in diesem Sinne hat er einmal geschrieben: Der Herr der Ringe ist natürlich von Grund auf ein religiöses und katholisches Werk, unbewusstermaßen zuerst, aber bewusst im Rückblick. So in einem Brief vom 2. Dezember 1953 an Robert Murray. Der Charakter des Autors prägt auch den Charakter des Werkes. Der religiöse Mensch hat ein geschärftes Auge für Gut und Böse. Er weiß, dass es sich dabei um vorgegebene Wirklichkeiten handelt und nicht um Konventionen oder Produkte sozialer oder biologischer Evolutionsprozesse. Im praktischen Leben weiß dies im Grunde auch jeder andere Mensch, auch wenn er im reflexiven Bewusstsein anderen Theorien anhängt. Der religiöse Mensch ist sich dessen bewusst, dass der Kampf zwischen Gut und Böse, also die sittliche Bewährung, das Thema des ganzen Lebens ist. Unser Leben bekommt erst dadurch seinen Sinn. Wenn man in Tolkiens fantastische Welt eintritt, erscheint diese Wahrheit in neuem, herrlichen Licht, so wie die Natur in Lothlorien, die in den altbekannten Farben Gold, Weiß, Blau und Grün so frisch und strahlend aufscheint, als ob man der Farben zum ersten Mal gewahr werde. All die Werte, die das Gute in seiner mannigfaltigen Fülle ausmachen, wie Treue, Barmherzigkeit und Opferbereitschaft, erscheinen im Herrn der Ringe in neuer Plastizität, so dass dem nachdenklichen Leser ihr metaphysischer Status klar wird. Sie gelten für alle möglichen Wesen. Wie er immer geurteilt hat, lässt Tolkien Aragorn auf die Frage Eomers antworten, wie ein Mensch beurteilen soll, was er in solchen Zeiten tun soll. Denn, Zitat, Gut und Böse haben sich nicht in jüngster Zeit geändert, und sie sind auch nicht zweierlei bei Elben und Zwergen auf der einen und Menschen auf der anderen Seite. Ein Mann muss sie unterscheiden können, im goldenen Wald ebenso wie in seinem eigenen Haus. So im Herrn der Ringe, Buch 3, Kapitel 2. In der Gestalt Sarumans wird deutlich, dass schon die Relativierung von Gut und Böse, die Verwischung ihres Unterschieds, ein Werk des Bösen ist. Saruman glaubt, dass die Zeiten sich geändert haben und es nun klug sei, mit dem Bösen zu paktieren. Unsere Absichten, so meint er, brauchen sich nicht wirklich zu ändern und würden sich auch nicht ändern, nur unsere Mittel. Zitat Ende. Der gute Zweck heiligt nicht die bösen Mittel. Dieser Grundsatz gilt entweder immer oder nie. Der Gedanke der Wandelbarkeit der Werte zerstört gerade ihren Wertcharakter. In Frodo wollte Tolkien die Liebe darstellen, die sich selbst ihre ganze Existenz in die Waagschale wirft. Im September 1963 schrieb er darüber: Frodo unternahm seine Queste aus Liebe, um die Welt, die er kannte, auf eigene Kosten, wenn er dazu imstande war, vor der Katastrophe zu retten. Und zugleich in vollkommener Bescheidenheit, mit dem Eingeständnis, dass er für seine Aufgabe völlig ungeeignet sei. Zitat Ende. Diese Schönheit, sich selbst opfernder Liebe, Freundschaftstreue, Barmherzigkeit, Tapferkeit im Dienste des Guten, das sind Themen, die sich durchs ganze Werk Tolkiens hindurchziehen und darin über alle Zeitalter und alle Grenzen zwischen Menschen, Elben, Zwergen und Hobbits hinweg gelten. Und jeder, der sich der Schönheit dieser Werte öffnet, merkt, es ist wahr. Dass die praktische Vernunft für alle möglichen Vernunftwesen nur eine sein kann, wusste unter den Philosophen auch noch Immanuel Kant. Der Christ weiß um die größere Macht des Guten, trotz allen gegenteiligen Anscheins. Genau dies ist das Zentralthema in Tolkiens Werk. Am Ende tragen die Opferbereitschaft Frodos und die Freundschaftstreue Sams den Sieg über die Übermacht des Bösen davon. Aber schon vorher gibt es Augenblicke, wo jene Wahrheit erahnt wird. Über Sam, als er sich mit Frodo in hoffnungsloser Lage im finsteren Land des Feindes befindet, heißt es: Dort zwischen dem Gewölk über einem dunklen Felsen hoch oben im Gebirge sah Sam eine Weile einen weißen Stern funkeln. Seine Schönheit griff ihm ans Herz, als er aufschaute aus dem verlassenen Land und erschöpfte wieder Hoffnung. Denn wie ein Pfeil, klar und kalt, durchfuhr ihn der Gedanke, dass letztlich der Schatten nur eine kleine und vorübergehende Sache sei. Es gab Licht und hehre Schönheit, die auf immer außerhalb seiner Reichweite waren. Zitat Ende. Das Böse ist im Vergleich zum Guten trotz zeitweiliger Machtausübung etwas Nichtiges. Der Verlauf der Erzählung dient unter anderem dazu, diesen Charakter des Bösen zu entschleiern. Zitat: Das religiöse Element ist in die Geschichte und ihre Symbolik eingelassen. So schrieb Tolkien im schon zitierten Brief an Murray. Zu dieser Symbolik gehört die Rettung aus Gnade. Eigene Kraft reicht zum Sieg über das Böse nicht aus. Dies zeigt sich im finalen Scheitern Frodos, der der Macht des Bösen erliegt. Frodo ist gescheitert, schreibt Tolkien am 26. Juli 1956. Der Macht des Bösen in der Welt können leibliche Geschöpfe letztlich nicht widerstehen, auch wenn sie noch so gut sind. Frodo und die Sache wurden gerettet durch Gnade, durch den höchsten Wert und die Wirksamkeit des Mitleids und der Vergebung von Schuld. Zitat Ende. Die Errettung vor dem Verderben hängt also nicht von physischer Stärke ab, das waren der Irrtum Boromirs und Sarumans, sondern, wieder Zitat Tolkiens, von etwas scheinbar damit Unverbundenem, nämlich der allgemeinen Heiligkeit und Demut und Barmherzigkeit der Opferperson. An anderer Stelle schreibt Tolkien zum selben Thema: In diesem Fall war es die Sache, nicht der Held, die triumphierte, denn durch Übung von Mitleid, Erbarmen und Vergebung von Schuld wurde eine Situation geschaffen, in der alles wieder gut gemacht und die Katastrophe abgewendet wurde. Zitat Ende. Der Ermöglichungsgrund dieser Verbindung zwischen Heiligkeit und Rettung liegt nach Tolkien in Gott. Rettung aus Gnade bedeutet Rettung durch ein unerwartetes Eingreifen Gottes. Zitat: Frodo verdiente alle Ehre, weil er jede Unze Willens und Körperkraft eingesetzt hat, und das reichte eben aus, ihn bis an den vorbestimmten Punkt zu bringen, aber nicht weiter. Dann griff die andere Macht ein, der Autor der Geschichte, womit ich nicht mich selbst meine, die eine immer gegenwärtige Person, die niemals abwesend ist und niemals genannt wird. Zitat Ende. mit dieser immer gegenwärtigen Person, die gleichzeitig der Autor der ganzen Geschichte ist, meint Tolkien Gott. Sie wird in der Geschichte der Eine genannt, denn, so schreibt Tolkien dazu, die Numenora und die Elben waren absolute Monotheisten. Gott ist dem Herrn der Ringe stets im Hintergrund präsent. Aber Tolkien überlässt es dem Leser, dies zu entdecken und begnügt sich mit Andeutungen. In einem Brief vom 27. Juli 1956 an Amy Ronald schreibt er: Ich habe mich absichtlich bei allen Anspielungen auf die höchsten Dinge auf Andeutungen beschränkt, die nur der Aufmerksame erkennen kann oder sie unter unerklärten symbolischen Formen gehalten. Darum kommen Gott und die engelhaften Götter, die Herren oder Mächte des Westens, nur an manchen Stellen kurz zum Vorschein, wie in Gandalfs Gespräch mit Frodo. Im Hintergrund war noch etwas anderes am Werk, das über die Absicht des Ringschöpfers hinausging, so das Zitat im Zitat. Oder in Faramirs numenorischem Danksagungsritus beim Essen, Zitat Ende. Tolkien will in der Handlung der Geschichte den Schauplatz bereiten, auf dem die Charaktere sich zeigen können. Stets hat sich Tolkien gegen eine allegorische Deutung gewandt. In einem Brief aus dem Jahr 1951 an Milton Waltman schreibt er: Ich verabscheue die Allegorie, die bewusste und beabsichtigte Allegorie. Zitat Ende. Das heißt, die Personen stehen nicht für bestimmte Werte oder Dinge, die sie personifizieren. Aber die Wahrheit, Macht und Schönheit der Werte wird in ihnen und ihren Handlungen sichtbar. In diesem weiteren Sinne sind sie Allegorien. Sie stehen zum Urbild im selben Verhältnis wie das wirkliche Leben. Deshalb schrieb Tolkien im schon erwähnten Brief an Odin: In weiterem Sinne ist es, glaube ich, unmöglich, eine Geschichte zu schreiben, die nicht in dem Maße, in dem sie zum Leben erwacht, allegorisch wäre. Denn jeder von uns ist eine Allegorie, die in einer besonderen Erzählung und eingekleidet in die Gewänder von Ort und Zeit eine universelle Wahrheit und das ewige Leben verkörpert. Zitat Ende. Die Charaktere Frodos und Sams rühren uns nicht weniger an als die realer Menschen. Der Ermöglichungsgrund dieser Wirkung liegt in der Vorgegebenheit dessen, was als Wert, letztlich als göttliche Urschönheit, in diesen Charakteren aufscheint, gleichgültig ob im Buch oder im wirklichen Leben. Die Werte selber sind nicht erfunden, weder von Tolkien in Mittelerde noch von uns in der Primärwelt. Das Medium der Veranschaulichung ändert nichts an der Wahrheit dessen, was zur Veranschaulichung kommt. Das Wort Primärwelt verwendet Tolkien in seinem Aufsatz über Märchen, in dem er unter anderem seine Theorie des künstlerischen Schaffens als einer Nachahmung göttlichen Schaffens darlegt. Es ist eine Zweitschöpfung. Die Freude, die das Märchen gewährt, liegt in der plötzlichen Wendung zum Guten, der guten Katastrophe, von Tolkien Eukatastrophe genannt. Bezeichnenderweise verteidigt Tolkien diese Freude gegen den Vorwurf, sie sei wirklichkeitsflüchtig. Sie verleugnet nicht Leid und Misslingen, wohl aber die, Zitat, endgültige, allumfassende Niederlage, und insofern ist sie Evangelium, gute Botschaft, und gewährt einen kurzen Schimmer der Freude hinter den Mauern der Welt, durchdringend wie das Leid. Zitat Ende. Das christliche Evangelium ist die in der Primärwelt wahrgewordene Eukatastrophe. Christi Geburt ist die Eukatastrophe der menschlichen Geschichte, sagt Tolkien. Die christliche Freude und die Freude, von der das Märchen kündet, sind nach Tolkien von derselben Art, mit dem Unterschied, dass das Evangelium ein Märchen ist, das sich in der Primärwelt zugetragen hat und dessen Autor Gott ist. Tolkien war gläubiger Katholik. Er, der große Erfinder von Mittelerde, hielt es für unmöglich, dass das, was die Evangelien über Jesus sagen, erfunden sein könnte. Es gehört, schrieb er am 16. Oktober 1963 an seinen Sohn Michael, ein fantastischer Wille zum Unglauben dazu, anzunehmen, dass Jesus nie dagewesen sei, und noch mehr anzunehmen, dass er nie gesagt habe, was von ihm berichtet wird. Dinge, von denen es unmöglich ist, dass irgendwer auf der Welt zu jener Zeit sie erfunden haben könnte. So etwa: Ehe Abraham ward, bin ich. Johannes 8. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 9. Oder die Verkündigung des Heiligen Sakraments in Johannes 6. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Zitat Ende. Das allerheiligste Altarsakrament war Tolkiens große Liebe und der Inbegriff dessen, was das menschliche Herz ersehnt. An seinen Sohn Michael schrieb er am 9. Juni 1941: Aus dem Dunkel meines so oft frustrierten Lebens zeige ich dir das Große, das man auf dieser Erde lieben muss, das allerheiligste Sakrament. Dort wirst du Abenteuer, Ruhm, Ehre, Treue und den wahren Weg all deiner Herzensneigungen auf der Erde finden, ja, mehr als das. Zitat Ende. Möge der Leser durch alle Begeisterung am Herrn der Ringe vordringen bis zur tiefsten Quelle, aus der Tolkien selber geschöpft hat und die alles überreichlich in sich birgt, was einem auf Erden und auf Mittelerde zu Recht lieb und teuer sein kann.